SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß. Guten Abend. Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr stagnieren und erst im nächsten Jahr wieder wachsen, sagt das IFO-Institut in seiner Frühjahrsprognose. IFO-Präsident Fuest erklärt uns gleich im SWR 2 Tagesgespräch, was das für einzelne Branchen, Lohnabschlüsse und die Politik bedeutet. Angst vor einem neuen Bankencrash nach der Pleite der Silicon Valley Bank debattiert das Europaparlament über die Gefahr für den Finanzsektor. Und mit 18 schon Bürgermeisterin oder Bürgermeister. Baden-Württemberg will das Kommunalwahlrecht ändern. Wir berichten über die Diskussionen im Innenausschuss des Landtags. Zuerst Corona und dann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die letzten 3 Jahre haben für viel Verunsicherung gesorgt. Bei den Menschen und auch in der Wirtschaft. Und den Staat auf den Plan gerufen. Hilfen für notleidende Betriebe wurden bezahlt, um Pleiten und Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Unterstützung im Energiebereich für Bürger und Unternehmen wurden umgesetzt. 3 Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie und gut 1 Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs ist der Blick auf die wirtschaftliche Lage und die Prognosen für dieses Jahr deshalb spannend und wichtig. Heute hat das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung aus Kiel seine Frühjahrsprognose für das Jahr vorgelegt und geht darin von einem Nullwachstum aus. Erst nächstes Jahr könnte es wieder ein Plus geben. Darüber spreche ich im SWR 2 Tagesgespräch mit Clemens Fuest, dem Präsidenten des IFO-Instituts. Herr Fuest, Sie gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahr stagniert, das Bruttoinlandsprodukt um 0,1% sinkt, also im Grunde gleich bleibt. Was bedeutet das konkret?
Ja, das bedeutet, dass wir leider nicht über das Niveau herauskommen in der Wirtschaftsleistung, das wir vor der Krise oder vor den Krisen im Jahr 2019 hatten. Das heißt, es geht langsam weiter mit der Erholung. Unsere Prognose sagt, dass vor allem am Jahresanfang die Lage schwierig ist, die Wirtschaft etwas schrumpft und sich dann im Verlauf des Jahres wohl langsam erholen wird. Die gute Nachricht ist, an den Arbeitsmärkten bleibt die Lage stabil. Das heißt, große Arbeitslosigkeit gibt es nicht.
Wo sehen Sie in diesem Jahr die größten Probleme für die Wirtschaft?
Ja, die größten Probleme hat die Bauwirtschaft. Das ist ja ein Sektor, der lange geboomt hat durch das billige Geld, durch hohe Baunachfrage. Und da haben wir einen regelrechten Einbruch zu verzeichnen. Der hat zu tun mit den stark gestiegenen Baupreisen, aber natürlich auch mit den sehr stark gestiegenen Zinsen. Also die Kombination führt dazu, dass da viele Projekte abgebrochen werden. Eher positiv ist die Perspektive für die Industrie. Die Industrie hat ja gelitten unter Lieferproblemen und die entspannen sich im Moment etwas. Und das bedeutet, dass die vollen Auftragsbücher, die wir haben in der Industrie, dass die auch abgearbeitet werden können. Eine gewisse Hoffnung besteht auch darin, dass die sehr energieintensiven Sektoren, die die Produktion sehr stark runtergefahren haben, gegen Ende des Jahres 17% unter Vorjahresniveau, dass die ein bisschen nachholen können, weil ja die Energiepreise gefallen sind.
Schauen wir auf die Inflationsrate. Die war im letzten Jahr deutlich höher als in den Jahren zuvor. Wie wird sie sich in diesem Jahr entwickeln und welche möglichen Auswirkungen hat das?
Ja, die hohe Inflation reduziert die Realeinkommen, reduziert die Kaufkraft. Das spüren viele Verbraucher, vor allem auch, weil die Löhne, die Arbeitseinkommen da nicht mithalten können. 6,9% im letzten Jahr und im kommenden Jahr wird nach unserer Einschätzung die Inflation immer noch bei 6,2% liegen. Das heißt, die sinkt nur wenig, aber immerhin sie sinkt. Also wir denken, der Höhepunkt der Inflation ist überschritten, wenn nichts Unerwartetes passiert. Was aber problematisch ist, ist, dass die Kerninflationsrate, also Inflation ohne Energie und Lebensmittel, dass die weiter ansteigt. 6,3% im laufenden Jahr. Das heißt, die Inflation verbreitert sich. Der Druck auf die Kaufkraft bleibt also erhalten. Wir werden natürlich auch Lohnerhöhungen haben dieses Jahr, aber die werden das nicht ganz ausgleichen können. Insofern bleibt die Inflation ein Problem. Eine gewisse Entspannung erwarten wir da erst 2024.
Stichwort Löhne, Tarifverhandlungen bei den bisher erfolgten Abschlüssen und den Verhandlungen, die noch laufen, ist das Argument Inflation ja ein wesentliches der Gewerkschaften. Vor dem Hintergrund der mittelfristigen Entwicklung, die Sie sehen, würden Sie eher zu Zurückhaltung mahnen?
Es ist verständlich, dass die Gewerkschaften Ausgleich für Inflation fordern. Nur müssen wir sehen, gesamtwirtschaftlich ist der Kuchen kleiner geworden. Die BIP-Zahlen unterzeichnen diesen Effekt sogar etwas, weil ja vor allem importierte Güter teurer geworden ist. Das heißt, wir sind als Land insgesamt ärmer geworden und das heißt, dass die realen Einkommen schrumpfen müssen, bedauerlicherweise. Und daran führt bei den Löhnen kein Weg vorbei. Gleichzeitig ist es so, dass wir am Arbeitsmarkt eher eine Mangellage haben. Das heißt, viele Unternehmen haben nicht genug Leute. Das spricht wieder für kräftigere Lohnerhöhungen. Die Gewerkschaften oder die Tarifpartner sollten idealerweise dort, wo der Mangel besonders groß ist, die Löhne stärker erhöhen als in Bereichen, wo der Mangel nicht so groß ist.
Das Thema Haushalt und Staatsverschuldung ist gerade in der Ampelkoalition ein großes Streitthema. Begehrlichkeiten und Forderungen einzelner Ressortschefs bis zum geforderten 100 Milliarden Sondervermögen für die Bildung, was ja beispielsweise SPD-Chefin Esken fordert. Gibt die wirtschaftliche Lage, das gesamte Umfeld es her, dass weiter Geld ausgegeben werden kann? Oder muss Bundesfinanzminister Lindner auf die Bremse treten?
Es ist ganz klar, dass der Bundesfinanzminister hier auf die Bremse treten muss. Wir haben ja eine Inflationssituation, in der die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sowieso zu hoch ist, nicht bedient werden kann, weil das Angebot nicht ausreicht. Wenn der Staat jetzt auf die schon sehr hohen aufgenommenen Schulden nochmal zusätzliche Schulden aufhäuft und das Geld dann ausgibt, dann wird nur die Inflation in die Höhe getrieben. Mehr wird nicht erreicht. Also mehr investieren, in welchem Bereich auch immer, erfordert ja, dass die Kapazitäten dafür auch vorhanden sind. Die sind aber nicht vorhanden. Deshalb muss jetzt der Schwerpunkt darauf liegen, Prioritäten zu setzen. Das heißt, umlenken. Die Politik kann mehr investieren und sollte mehr investieren, zum Beispiel im Klimaschutzbereich. Das bedeutet aber, Investitionen umzulenken. Im Bildungswesen haben wir Probleme, aber auch da stellt sich die Frage, woher soll eigentlich neues Personal kommen, wenn man nicht genug Lehrer hat? Also Geld allein hilft da nicht immer. Gesamtwirtschaftlich ist aber klar, man kann Ressourcen umlenken, aber immer mehr zu machen, wie die Politik das gerne macht, indem man einfach neue Schuldentöpfe schafft, das scheitert an dem mangelnden Angebot. Also die Politik muss Prioritäten setzen.
Im SWR2-Tagesgespräch war das Clemens Fuß, der Präsident des IFO-Instituts. Das geht in seiner Frühjahrsprognose davon aus, dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahr stagniert und erst nächstes Jahr wieder wächst. Das Interview haben wir am Vormittag aufgezeichnet. Erinnerungen an 2008 kommen zurück. Damals war die Pleite der Lehman Brothers Bank der Auftakt für eine Finanzkrise, in der weltweit Banken entweder zusammengebrochen sind oder durch staatliches Geld gerettet werden mussten. Nach der Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank wächst jetzt die Sorge vor einem weiteren Absturz der Finanzmärkte. Denn nach der Silicon Valley Bank wurde auch die Signature Bank aus New York am Wochenende dicht gemacht. In Europa schwächelt vor allem gerade die Credit Suisse Bank. Ein Grund für das Europaparlament, sich mit den Sorgen vor einem neuen Crash zu beschäftigen. EU-Korrespondent Holger Beckmann berichtet.
Im Europäischen Parlament ist die Besorgnis deutlich geworden, dass die Gefahren für den internationalen Finanzsektor noch nicht ausgestanden sein könnten. Die EU-Kommissarin für Finanzmärkte McGuinness verwies zwar darauf, dass die Schutzmechanismen gerade für die Banken in der EU inzwischen verlässlicher und stabiler geworden seien, erklärte aber auch:
But more broadly, this situation shows how the economic and financial situation is changing.
Die Situation zeige, wie die ökonomischen und finanziellen Randbedingungen sich derzeit grundlegend veränderten. Das verlange erhebliche Anpassungen, gerade auch von den Banken in Europa. Und diese Anpassungen würden von den zuständigen Aufsichtsbehörden genau geprüft und beobachtet.
The EU financial system and banks in particular are adjusting under close supervision.
Was allerdings nichts daran ändere, dass die im vergangenen Jahr massiv angestiegenen Zinsen eine besondere Herausforderung seien, weil sie für die Banken, aber auch für die Wirtschaft insgesamt die Finanzierungskosten erheblich nach oben trieben. Auch die sozialdemokratische Europaparlamentarierin Irene Tinagli aus Italien, Vorsitzende des Währungs- und Wirtschaftsausschusses, sprach von einer höheren Krisenfestigkeit des europäischen Banken Systems, die man seit Beginn der Finanzkrise vor 15 Jahren entwickelt habe. Allerdings,
if we really want to strengthen the banking system and make economic policy truly independent,
wenn man das Bankensystem vollständig stärken und die Wirtschaftspolitik wirklich unabhängig machen wolle, müsse man unbedingt und schnell für eine vollständige Bankenunion mit gemeinsamen Einlagensicherungssystemen in der Europäischen Union sorgen.
We have to deliver as soon as possible on one thing: the completion of the banking union.
Daran arbeiten die Mitgliedstaaten seit vielen Jahren. Bisher aber hat das auch aufgrund von Bedenken aus Deutschland nicht geklappt. Der grüne Europaabgeordnete Rasmus Andresen führte das Risiko für mögliche Bankenpleiten auch auf aus seiner Sicht zu hohe Zinsen und auf zu viel Deregulierung zurück.
Während den Verhandlungen zum Bankenpaket haben beispielsweise auch Konservative und Liberale hier im Haus dafür gesorgt, dass Ausnahmen für kleine und mittelgroße Banken in Beschlüsse reinformuliert wurden.
Eine Ansicht, die Markus Ferber, Europaparlamentarier der CSU, nicht gelten lässt. Zwar seien Regeln gelockert worden, aber nur für kleinere Banken und nur für solche ohne Auslandsgeschäft. Aber auch diese kleinen Geldhäuser stünden weiterhin unter behördlicher Aufsicht.
Deswegen sollten jetzt nicht reflexartig neue Regulierungen beschlossen werden oder gefordert werden, sondern wir sollten unser System sicher halten, abschirmen vor Einflüssen aus den USA. Dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Nach den Bankenpleiten in den USA hat das Europaparlament über Gefahren für den Finanzsektor debattiert. Deutschland hat im letzten Jahr seine Klimaziele eingehalten. Klingt gut, aber nur solange man nicht genauer hinschaut. Der Ausstoß an Treibhausgasen ist zwar tatsächlich insgesamt gesunken, aber nicht in allen Bereichen und nicht so stark bzw. so schnell, wie es nötig wäre. So das Fazit des Umweltbundesamtes bei der Vorstellung der Klimabilanz 2022. Aus Berlin berichtet Claudia Plass.
Uber-Präsident Dirk Messner nannte die Zahlen zwar grundsätzlich positiv, allerdings mahnte er langfristig mehr Tempo beim Klimaschutz an.
Also die Klimaschutzziele für 2022 sind insofern eingehalten worden, aber mit dem Merkposten, dass wir von 2% Reduzierung, die wir in 2022 geschafft haben, in den nächsten Jahren kontinuierlich jeweils 6% pro Jahr erreichen müssen. Faktor 3 Geschwindigkeit ist hier also die Message.
Im vergangenen Jahr hat die Industrie Treibhausgasemissionen eingespart. Das lag aber weniger an klimafreundlicher Produktion. Vielmehr haben viele Betriebe wegen der hohen Energiepreise ihre Produktion gedrosselt. Eine negative Entwicklung gab es im Energiebereich. Er verzeichnete einen deutlichen Anstieg der klimaschädlichen Emissionen. Zwar wurde Erdgas eingespart, dafür aber mehr auf Stein und Braunkohle zur Stromerzeugung gesetzt. Als größtes Sorgenkind gilt nach wie vor der Verkehrsbereich. Hier wurden im vergangenen Jahr erneut mehr Treibhausgase ausgestoßen. Uber-Präsident Messner forderte die Bundesregierung zum Handeln auf.
Wir brauchen dringend einen Plan. Wir werden jetzt einen Sofortmaßnahmenkatalog bekommen, weil das im Klimaschutzgesetz so vorgesehen ist. Hier sehe ich noch keinen Plan.
Messner mahnte zudem mehr Anstrengungen beim Ausbau erneuerbarer Energien an.
Der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch ist von 41% auf 46% gestiegen. Da stimmt die Richtung, aber das Tempo noch nicht.
Aus Sicht der Umweltorganisation BUND dokumentiert der Bericht des Umweltbundesamtes die, so wörtlich, Untätigkeit der Bundesregierung in entscheidenden Bereichen des Klimaschutzes. BUND-Geschäftsführerin Antje von Brok kritisiert vor allem die gestiegenen Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor. Zitat:
Die erneute massive Überschreitung im Verkehrsbereich ist Ergebnis der anhaltenden Ablehnung von kurz- und mittelfristig wirksamen Minderungsmaßnahmen durch das Bundesverkehrsministerium.
Der BUND forderte die Bundesregierung auf, die Klimaziele in allen Bereichen einzuhalten. Ziel der Bundesregierung ist es, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral ist.
Und das könnte schwierig werden, wenn gerade der Verkehrssektor weiter die Vorgaben nicht erfüllt. Der zuständige Bundesminister Wissmann sieht die Sache relativ entspannt. Nach der Kritik aus dem Umweltbundesamt hat er in einem Zeitungsinterview die schon beschlossenen Gegenmaßnahmen hervorgehoben. Die Antriebswende sei eingeleitet. Es gebe immer mehr Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Und für die Autos, die jetzt schon da sind, die Bestandsflotte, dafür brauche es eben zum Beispiel synthetische Kraftstoffe, um sie klimaneutral zu machen. Also nichts wirklich Neues aus dem Verkehrsministerium. Und genau das ist das Problem, meint Hauptstadtkorrespondent Kai Clement in seinem Kommentar.
Volker Wissing leitet nicht das Verkehrs-, sondern das Verkehrtministerium. Das hat er heute erneut bescheinigt bekommen. Wieder reißt der Verkehrssektor die Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz. Schlimmer noch, es ist der einzige Bereich, der zugleich einen Emissionsanstieg gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Doppelt verkehrt also. Die Liberalen haben sich zuletzt damit hervorgetan, nicht nur den Schienen-, sondern auch den Straßenbau beschleunigen zu wollen. Und sie stemmen sich gegen EU-Pläne zum Aus für den Verbrennermotor. Dem wollen sie eine Zukunft mit E-Fuels offenhalten. Keine Politik gegen das Auto, so die Lehre von FDP-Chef Lindner aus dem Berliner Wahldebakel der Liberalen. Auto, Auto, Auto. Dabei wäre es höchste Zeit, Mobilität zu denken statt Automobilität. Die Verkehrswende ist längst angelaufen, dürfte Wissing dem entgegenhalten. Nach dem Reißen der Klimaziele im vergangenen Jahr etwa legte sein Ministerium, wie gesetzlich vorgeschrieben, ein Sofortprogramm vor. Darunter die sogenannte Ausbauoffensive Rad- und Fußverkehr, mehr E-Ladesäulen und ein attraktiverer ÖPNV. Doch auch hier lautet die Bilanz verkehrt. Mit diesen Maßnahmen seien die Klimaziele nicht zu erreichen. Zu diesem Ergebnis kam der Expertenrat für Klimafragen, den die Bundesregierung selbst berufen hat. Wir brauchen dringend einen Plan für den Verkehrssektor. Das sagt der Präsident des Umweltbundesamtes. Machen müsste den Volker Wissing und würde damit vom Verkehrt wieder zum Verkehrsminister oder am besten gleich zum Mobilitätsminister.
Ein Kommentar von Kai Clement. Auswirkungen des Klimawandels, die wir seit ein paar Jahren deutlich zu spüren bekommen, sind große Hitze und weniger Niederschlag. Wassermanagement wird immer wichtiger. Geplant wurde schon lange. Heute hat das Bundeskabinett eine nationale Wasserstrategie beschlossen. Ein ganzes Bündel an Maßnahmen soll helfen, Wasserknappheit und Austrocknung entgegenzuwirken. Einzelheiten von Anita Fünffinger.
Umweltministerin Steffi Lemke spricht von einem Privileg, nämlich dass aus unseren Wasserhähnen sauberes und bezahlbares Wasser kommt. Damit das auch im Zuge des Klimawandels so bleibt, hat das Kabinett die nationale Wasserstrategie verabschiedet. Mensch und Natur, Industrie und Landwirtschaft müssen sich auf Dürre und Hitze, aber auch auf Überschwemmungen und Starkregen einstellen. Zu viel und zu wenig Wasser. Für einen Ausgleich können Wasserspeicher sorgen. Renaturierte Flussauen, Schwammstädte mit begrünten Dachflächen oder Zisternen sollen helfen, Wasser zu speichern. Für besonders gefährdete Regionen sollen Fernwasserleitungen gebaut werden. Die Ministerin sieht aber nicht nur die Politik in der Pflicht, denn Wasser sparen kann jeder.
Mein Sparaufruf richtet sich an alle, das heißt auch an die Bürgerinnen und Bürger in Zeiten von Trockenheit. Ich glaube, dass es aber wenig Verständnis gibt, wenn sie ihren Garten nicht mehr bewässern dürfen oder das zumindest nicht in der Mittagshitze tun würden und das parallel aber auf dem Maisacker nebenan passiert. Dafür müssen wir Regelungen finden für die Zukunft.
Gemeinsam mit den Ländern will Lemke nun ein Konzept erarbeiten, wie die Politik im Falle einer Wassermangellage die Versorgung sicherstellen kann. Klar ist für die Umweltministerin, Vorrang habe der Mensch mit der Versorgung von Trinkwasser. Das sei aber bereits jetzt gesetzlich festgeschrieben. Die Frage ist nun, wie weiter priorisiert wird, zum Beispiel zwischen Industrie und Landwirtschaft.
In Zukunft soll es also klarer geregelte Prioritäten geben, wenn in Deutschland oder in einer Region das Wasser mal knapp wird. Das ist nur einer der Pläne, wie bei uns Wasser in Zukunft besser verteilt und gespeichert werden soll. Aber bisher ist das Ganze eben nichts weiter als eine beschlossene Strategie, die jetzt darauf wartet, auch umgesetzt zu werden. Dazu ein Kommentar aus der SWR-Umweltredaktion von Werner Eckert.
Eine nationale Wasserstrategie, das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Sache. Die Botschaft, wir haben verstanden. Deutschland ist zwar keine Wüste, aber Wasser ist auch bei uns eine endliche Ressource. Ein wichtiges politisches Signal also. Aber jetzt fängt die Arbeit erst an. Denn eine Strategie ist noch kein Gesetz und selbst das Aktionsprogramm mit den fast 80 mehr oder minder konkreten Punkten listet ja nur auf, worüber noch entschieden werden muss. Eine To-Do-Liste. Das wird ein langer Weg und es wird noch viel politischen Streit geben. Klar, es ist überfällig, dass wir endlich mal einen echten Überblick kriegen, wer wo wie viel Wasser aus dem Boden saugt. Vor allem in der Landwirtschaft gibt es da keinerlei Kontrolle. Es ist klug, Gebiete zu identifizieren, wo es im Klimawandel zuerst knapp werden wird und dann auch über Fernwasserleitungen nachzudenken bzw. schon Trassen in die Raumordnungsplanungen aufzunehmen. Nicht, dass wir solche Leitungen nicht schon hätten, vom Bodensee nach Stuttgart etwa oder aus den Harzstauseen nach Westen und Osten. Das Konzept wimmelt von Schlagworten, die wir alle kennen und schon lange diskutieren. Schwammstädte, Moorwiedervernässung, vierte Reinigungsstufe für Kläranlagen, Flächenversiegelung. Mit der Auflistung alleine wird es nicht getan sein. Und schon die Abstimmung dieser Strategie in der Ampelkoalition hat gezeigt, dass es schnell knirscht, wenn es dann konkreter wird. In einem ersten Entwurf des Umweltministeriums stand noch drin, dass die Industrie die Kosten für die vierte Reinigungsstufe übernehmen solle, weil sie in der Regel auch für die Belastung mit Spurenstoffen verantwortlich ist. Da steht so nicht mehr drin. Widerstand hatte es vom Bund der deutschen Industrie gegeben. Das heißt nicht, dass das nicht noch so kommen kann, aber es zeigt, wie hart um solch entscheidende Punkte dann doch bei der Umsetzung gekämpft werden wird. Auch die Kopplung von Subventionen zum Stallumbau an die Tierdichte in einem landwirtschaftlichen Betrieb ist dem Koalitionsfrieden schon zum Opfer gefallen. Das muss jetzt der Bundeslandwirtschaftsminister versuchen, in einem konkreten Gesetz durchzubringen. Auch da beginnt die Arbeit erst. Aber sie ist nötig. Die Grundwasserneubildung geht bei uns zurück. Die heißeren Sommer lassen mehr Wasser verdunsten. Es kommt aus verschiedenen Gründen weniger nach. Niemand muss deshalb dürsten und wir werden auch genügend Wasser in Zukunft haben, aber nicht für jeden Unsinn zu jeder Zeit und an jedem Ort. Dafür brauchen wir einfach ein Bewusstsein, auch dazu kann diese Strategie beitragen. Die Versorger stöhnen ja heute schon, gerade wenn sie die größte Mühe haben, den Nachschub zu organisieren in der größten Sommertrockenheit. Also dreht ganz Deutschland den Hahn voll auf, um den Rasen grün zu halten. Zur Wahrheit gehört auch, das gehört dann eben nicht mehr zur Daseinsvorsorge. Schon jetzt ist es ja so, dass die privaten Verbraucher zuallererst bedient werden, wenn es lokal knapp wird. Das soll ebenfalls jetzt noch klarer und möglicherweise gesetzlich festgehalten werden. Aber das ist auch eine Verpflichtung. Wir sollten das nicht missbrauchen.
Ein Kommentar zur heute beschlossenen nationalen Wasserstrategie von Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Politisches Engagement, das beginnt oft im Kleinen, im Dorf, im Stadtteil, in der Region und führt schließlich vielleicht in den Bundestag. In den letzten Jahren haben sich immer mehr junge Menschen darüber beschwert, dass ihre Anliegen, ihre Meinungen, ihre Stimmen in der Politik nicht genügend berücksichtigt werden. Wählen dürfen ist dabei das eine. Das andere ist gewählt werden dürfen, das sogenannte passive Wahlrecht. In Baden-Württemberg will die grün-schwarze Landesregierung jetzt diesen Teil des Kommunalwahlrechts reformieren. Jugendliche sollen schon ab 16 in den Gemeinderat gewählt werden können und das Mindestalter für die Wahl von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern soll auf 18 Jahre abgesenkt werden. In vielen Gemeinden gilt da noch ein Mindestalter von 25. Der Innenausschuss des Landtags in Stuttgart hat jetzt Experten zu den geplanten Änderungen gehört. Vor allem die Wählbarkeit von 18-Jährigen fürs Bürgermeisteramt sorgt für kontroverse Diskussionen, wie Phyllis Kückrekoll berichtet.
Steffen Jäger vom Gemeindetag Baden-Württemberg trägt gleich zu Beginn seine verfassungsrechtlichen Bedenken vor und davon hat er einige.
Die Vereinbarkeit mit der Schulpflicht, die altersbezogene Konsistenz von Pflichten und Rechten in unterschiedlichen Rechtsgebieten, die Frage von kommunalen Mandaten unterschiedlicher Ausprägung, all das sind Fragen, die aus unserer Sicht belastbar geklärt sein müssen, um die Gültigkeit einer Kommunalwahl zu gewährleisten.
Der Vorsitzende des Anwaltsvereins im Land, Peter Kote, vertieft die Bedenken Jägers. Kote sieht ganz konkrete Probleme beim Jugendarbeitsschutzgesetz. Je nach Größe der Kommune können 35 bis 80 Stunden im Monat anfallen für die Arbeit im Gemeinderat, so Kote.
Und diese Arbeitsbelastung kommt zudem, wir reden bei 16-, 17-Jährigen von Schülern, von Berufsschülern, zu deren 40-Stunden-Woche noch hinzu, wenn das ausreicht. Und damit sind wir bei einem Umstand, der mit dem Jugendarbeitsschutz kollidiert.
Keine verfassungsrechtlichen Bedenken mit Hinblick auf das allgemeine Wahlrecht sieht hingegen der Rechtswissenschaftler Arne Pautsch vom Institut für Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie an der Hochschule Ludwigsburg.
Vor dem Hintergrund der Bedeutung der Allgemeinheit der Wahl ist die vorgeschlagene Regelung der Absenkung des passiven Wahlalters verfassungsrechtlich unbedenklich. Alle Fragen, die im Dunstkreis dieser Regelung vorgebracht werden, tragen nicht, weil sie nicht von solchem Gewicht sind, dass sie der Allgemeinheit der Wahl die Waage halten können.
Es ging aber nicht nur um den politischen Nachwuchs. Auch die Aufhebung der Altersbeschränkung für Bürgermeister war Gegenstand der Beratungen. Sie sollen nach dem Gesetzentwurf auch noch älter als 68 sein können. Es müsse eine Abwahlmöglichkeit geben, erklärte Edgar Wunder, Landesvorsitzender des Vereins Mehr Demokratie. Dabei bezog er sich auf Bürgermeister, die schon Jahrzehnte im Amt sind.
Diese Bürgermeister haben aufgrund ihrer langjährigen Amtszeit die Eigenschaft, dass sie vermutlich alle Angestellten im Rathaus durch sie eingestellt wurden und so weiter, das sind hinsichtlich der Machtrelation völlig andere Verhältnisse als der vielleicht 20-jährige Bürgermeister, zunächst mal überhaupt keine Hausmacht hat. Die faktische Steuerung, wir haben beim 20-jährigen Bürgermeister in erster Amtszeit faktisch die Verwaltung und der Gemeinderat.
Der Gemeindetag Baden-Württemberg lehnt eine Abwahlmöglichkeit ab. Das könne das Amt unattraktiver machen. Die Befürworter aber finden, es könne Ansporn sein, gute Arbeit abzuliefern. Die Positionen sind ausgetauscht. Jetzt geht es an die Feinarbeit beim Gesetzentwurf.